Vorletztes Wochenende bin ich mit der Bahn unterwegs gewesen nach Berlin und in Köln war ein Stellwerk defekt und es sind reihenweise ICEs ausgefallen oder die hatten Verspätung und im Internet erschien dann die Warnung, dass alles sehr stark ausgelastet sein würde, also auch mein Zug würde sehr stark ausgelastet sein mit so 3 roten Menschen drauf und am Bahnhof drängten sich schon die Leute am Gleis. Und ich bin dann einfach bis zum Ende durchgelaufen und bin ganz vorne eingestiegen und hatte sofort einen Sitzplatz. Und komischerweise ist die Hälfte vom Abteil leer geblieben. Und der Zugführer sagte dann an jedem Bahnhof, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Deutschen Bundesbahn im ICE. Da unser Zug sehr stark ausgelastet ist, beachten Sie bitte, dass die Wagen 1 bis 3 auch freie Plätze haben. Diese Plätze sind genauso schön wie die in der Mitte. Aber das Komische war, die Leute sind alle in der Mitte eingestiegen. Und weil die das im Internet gelesen hatten, dass der Zug sehr stark ausgelastet ist, haben die sich auf den Boden gesetzt, haben sich in die Gänge gestellt und niemand ist auf die Idee gekommen, an den Anfang vom Zug oder ans Ende vom Zug zu gehen. Und so ist es manchmal mit unserer Wahrnehmung. Dann lesen wir vielleicht oder wir hören die Nachrichten von Inflation oder von Energiekrise. Und dann gehen wir davon aus, jetzt wird's finanziell eng. Aber was wäre, wenn Gott mitten in dieser Situation uns in eine neue finanzielle Freiheit hineinführen würde? Vielleicht sind in dem Zug noch freie Abteile und wir haben es noch gar nicht mitbekommen. Vielleicht hat Gott mehr für uns, als wir uns das vorstellen können. Und vielleicht möchte uns Gott in eine ganz neue finanzielle Freiheit reinführen. Finanzielle Freiheit, darum geht es heute. Und wir wollen gemeinsam in der Bibel nachforschen, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Und Jesus spricht ungewöhnlich oft über das Thema Geld. 30% der Gleichnisse handeln vom Geld. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 und 24 bis 34 sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann 2 Herren gleichzeitig dienen. Entweder er wird den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in die Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht doch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Das predigt Jesus. Und die Botschaft ist ganz aktuell, finde ich. Das Ansammeln von irdischen Reichtümern macht zunehmend weniger Sinn. Zumindest, wenn man das Geld auf den Banken lässt und darauf wartet, dass es sich vermehrt. Stattdessen sollen wir uns Schätze im Himmel sammeln. Und unsere Prioritäten sollen wir anders setzen. Denn dort, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und hier ist Jesus kompromisslos. Und er sagt, dass man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort für Besitz oder Vermögen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus genau so einen Begriff gebraucht, weil es steckt eine Macht dahinter. Es geht gar nicht in erster Linie um das Geld an sich, sondern es geht um eine Macht, die Sicherheit durch Vermögen und Besitz verspricht. Und im Alten Testament oder auch in anderen Büchern, in Geschichtsbüchern, lesen wir von Kulturen, die Götter für alle möglichen Situationen hatten. Und oft ging es um die Existenz. Es gab Götter für Fruchtbarkeit. Es gab Götter für Sonne, für Regen. Und man hat diese Götter angebetet, weil man von den Naturgewalten abhängig war. Dürreperioden und Missernten hatten existenzielle Auswirkungen. Und es gab Hungerkatastrophen, bei denen ganz viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und jetzt im Sommer sind ja durch die Dürre die Flüsse ausgetrocknet gewesen. Und dann sind da plötzlich Hungersteine zum Vorschein gekommen. Und auf einem von diesen Steinen stand, wenn du das liest, dann weine. Weil wenn der Flusspegel so niedrig war, dass dieser Stein zu sehen war, dann war es eine Dürreperiode, die unzähligen Menschen das Leben gekostet hat. Und deswegen kann man das nachvollziehen, dass Menschen früher Götter angebetet haben, den Gott des Regens, den Gott der Sonne bringt. Und sie haben versucht, diese Götter durch Opfer zu beeinflussen. Später gab es dann den Tauschhandel und die Einführung vom Geld. Jetzt war es nicht mehr so die unmittelbare Abhängigkeit von Naturgewalten, sondern der Schwerpunkt hat sich verlagert auf eine finanzielle Abhängigkeit. Und deswegen ist es gar nicht so abwegig, den Geist dahinter zu sehen, den Mammon. Menschen haben angefangen, sich abhängig zu machen vom Geld. Das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Und das damit konfrontiert Jesus, indem er sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Man muss sich entscheiden. Entweder man betet seinen Reichtum und seinen Besitz an oder man betet Gott an. Und dann geht Jesus in dem Text auf das Thema Sorgen ein. Er sagt, dass wir uns keine Sorgen um die Lebensumstände machen sollen, weil unser Vater für uns sorgt. Und das ist ein wichtiger Schritt in finanzielle Freiheit. Wenn wir unseren Besitz und unserem Reichtum eine zu hohe Priorität einräumen, dann machen wir uns ständig Sorgen, weil wir uns auf unser Geld verlassen und denken, dass unsere Sicherheit in unserem Besitz liegt. Aber unsere Sicherheit liegt in Gott, wenn er unser Herr ist. Sorgen sind ein Anzeichen dafür, dass wir in finanzieller Abhängigkeit leben. Und es kann auch sein, weil wir zu wenig Geld haben und uns ständig überlegen müssen, wie wir zurechtkommen, und es belastet uns. Sorgen um das tägliche Brot können uns davon abhalten, mit unseren Nöten zu Gott zu gehen. Egal, ob wir reich sind oder ob wir arm sind, wenn unser Denken um das Geld kreist, macht es abhängig. Hand aufs Herz. Wer von euch hat in den letzten Wochen gegoogelt, wie man einen Teelichtofen baut? Okay, ich bin nicht alleine. Oder welche Vorräte man für einen Blackout-Fall anlegen muss. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich diese Videos angeschaut habe und überlegt habe, was man im Ernstfall machen könnte, falls die Heizung ausfällt. Dann kam ja gestern die Nachricht von Scholz, dass wir genug Gas haben, um durch den Winter zu kommen. Gut, also dann kein Teelichtofen. Aber wie ist es mit Strom? Vielleicht doch Kerzen kaufen oder Lebensmittelvorräte, falls nochmal ein Lockdown kommt? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also wenn man sich so die Nachrichten anschaut, da könnte man sich ständig Sorgen machen. Und man könnte auch immer neue Pläne aufstellen und neue Notvorräte einkaufen. Zuerst war es das Klopapier, dann waren es die Nudeln, die Konserven. Jetzt ist es Benzin, Rapsöl, Teelichter, Streichhölzer, Heizstrahler, Notfallakkus. Ja, und in diese Situation hinein sagt Jesus, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Euer himmlischer Vater sorgt für euch. Merkt ihr, wie aktuell dieser Text ist? Und ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Zeitenwende. Und ich glaube, es geht neu darum, falsche Abhängigkeiten zu erkennen und zu durchbrechen. Falsche Sicherheiten, an die wir uns gewöhnt haben. Falsche Prioritäten, die wir gesetzt haben. Wo wir auf uns selbst und auf unsere Kraft und uns auf unser Geld verlassen haben. Wo wir uns darauf verlassen haben, selbst die Kontrolle zu haben. Selbst alles zu managen.
wo wir vielleicht Gott zu einer Randnotiz in unserem Leben gemacht haben, anstatt ihm den ersten Platz zu geben und in Abhängigkeit von ihm zu leben. Und es ist Zeit für eine Inventur. Es ist Zeit, neu zu überdenken, wer der Herr in unserem Leben ist. Ist es Gott oder sind es andere Dinge, die wir zur Priorität gemacht haben? Ich werde jetzt konkreter. Wie kommt man in eine finanzielle Freiheit hinein? Ein paar Punkte dazu. Erster Punkt, Gott unsere Finanzen anvertrauen. Zweiter Punkt, Geld in Gottes Sinn investieren. Drittens, nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen und Schulden reduzieren. Viertens, uns nicht zum Geben manipulieren lassen. Fünftens, aus Liebe zu Gott geben. Und sechstens, einen Lebensstil der Großzügigkeit leben. Der erste Schritt, indem wir unsere Finanzen Gott anvertrauen, befreit uns aus der Abhängigkeit von unserem Reichtum und Besitz, also vom Mammon. Und darüber habe ich ja eben gesprochen. Im zweiten Schritt geht es darum, unser Geld in Gottes Sinn zu investieren. Und das erklärt Jesus in einem Gleichnis in Matthäus 25. Ich lese das jetzt nicht vor, weil das ist lang, aber ich fasse das ein bisschen zusammen. Es geht da um drei Verwalter. Und die bekommen jeweils einen Betrag anvertraut. Und den investieren sie ganz unterschiedlich. Der erste hat 5 Zentner Silberstücke, die er investiert. Der zweite 2 Zentner Silberstücke. Und der dritte hat 1 Zentner bekommen. Und dann geht der Besitzer ins Ausland. Und als er nach einer Zeit zurückkommt, fragt er, wie es den Verwaltern ergangen ist. Und der erste hat 5 dazu gewonnen, hat also jetzt 10. Der zweite hat auch 4 dazu gewonnen, hat 4. Und der dritte sagt in Matthäus 25, Vers 24 und 25, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Dieses Misstrauen hindert den dritten Verwalter daran, das Geld einzusetzen. Er vergräbt es, er hortet es, weil er ist nicht in der Lage zu vertrauen. Unsere Einstellung zu unserem Geld hängt in gewisser Weise auch von unserem Gottesbild ab. Ist Gott für uns der himmlische Vater, der uns versorgt? Ist Gott der himmlische Vater, der uns gern Gutes schenken möchte? Oder ist Gott für uns ein hartherziger Vorgesetzter, der uns kontrolliert und vor dem man seinen Besitz verstecken muss? Wir kommen in eine finanzielle Freiheit hinein, wenn wir Gott trauen und lernen, das Geld einzusetzen für ihn. Und wenn wir das in Gottes Sinn vermehren, vermehrt es sich unter unseren Händen. Und wenn wir es ihm dann zurückgeben, beschenkt er uns doppelt und dreifach. Finanzielle Freiheit hat ein eigenes Gesetz. Das überliest man manchmal. Das steht in Matthäus 25, Vers 29. Da sagt Jesus, denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das Wenige noch genommen, was er hat. Wer hat, der bekommt noch dazu. Das heißt, ich investiere und es vermehrt sich. Der dritte Schritt zu einer neuen finanziellen Freiheit besteht darin, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir zur Verfügung haben. Und das steht jetzt gar nicht im Widerspruch zu dem zweiten Schritt. Wir investieren das, was uns zur Verfügung steht, indem wir es vermehren, aber wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Und wir investieren nicht in Dinge, die uns finanziell abhängig machen. Wenn ich mir teure Markenklamotten oder ein teures Auto oder einen teuren Urlaub nicht leisten kann, dann gebe ich da kein Geld dafür aus. Und es gibt Fehlinvestitionen, die klauen uns unser Geld. Und das ist gar nicht in Gottes Sinn. Fehlkäufe oder Überschuldungen bringen uns in finanzielle Abhängigkeit. Und dann regieren wir die Sorgen in unserem Leben. Deshalb sollen wir mit unserem Geld weise umgehen. Und dazu gehört manchmal auch einfach ein Plan von Einnahmen und Ausgaben. Und dieser Plan zeigt uns, oh, da lebe ich über meine Verhältnisse. Da kann ich vielleicht Schulden reduzieren. Gott, gib mir Weisheit im Umgang mit meinem Geld. Und vielleicht gibt es so scheinbare Bedürfnisse, die uns die Werbung einredet, Bedürfnisse, die andere Menschen haben oder Bedürfnisse, die ich selber habe, die mich unbewusst manipulieren. Und dann auf Gott zu hören und zu sagen, Herr, hier ist mein Geld, zeig mir, wie viel habe ich zur Verfügung, was kann ich einnehmen, was kann ich aus, was nehme ich ein, was gebe ich aus. Egal, ob das das Taschengeld ist oder ob das, was da auch immer aufs Konto kommt. Egal. Aber es geht auch darum, dass wir uns nicht manipulieren lassen, auch nicht von anderen Menschen. Und damit bin ich beim vierten Schritt. Der vierte Schritt zur finanziellen Freiheit besteht darin, dass wir uns nicht zum Geben manipulieren lassen. Wenn wir unser Geld Gott anvertraut haben, dann entwickeln wir ein feines Gespür dafür, was in Gottes Sinn ist und was nicht. Wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Und wir setzen unser Geld dort ein, wo es Gott möchte. Wir lassen uns weder durch Nöte noch durch Versprechen oder Anliegen anderer Menschen manipulieren, sondern wir hören auf das, was Gott uns in Bezug auf unsere Finanzen sagt. Predigten über Finanzen sollen nicht dazu dienen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es geht darum, aus der Verbindung zu Gott heraus zu leben und zu handeln. Robert Morris schreibt in seinem Buch »Ein Leben voller Segen« Folgendes. Das hat mich beeindruckt. Er schreibt, »Einmal hielt ich in einer Gemeinde einen Vortrag über das Geben und wir erlebten, wie Gottes Geist enorm unter den Zuhörern wirkte. Sie ließen sich von Gott dazu bewegen, die Gemeinde und einander zu beschenken. Eines Abends kamen Eheleute zu mir, die sichtlich von Gott angerührt worden waren. Sie weinten schrecklich und sagten, Gott habe ihnen aufgetragen, jeden Cent zu verschenken, den sie besaßen. Ich erfuhr, dass sie einen Scheck über absolut alles Geld ausgestellt hatten, das ihnen gehörte. Nun brachten sie mir den Scheck und sagten, das sollen wir ihnen geben. Tun sie damit, was sie für richtig halten. Sofort wusste ich, was Gott von mir wollte. Als sie mir den Scheck überreichten, fragte ich, wollen Sie damit sagen, dass ich alles damit tun kann, was ich will? Unter Tränen nickten sie und bejahten meine Frage. Also sagte ich, ich weiß genau, was Gott von mir möchte. Dann zerriss ich den Scheck vor ihren Augen. Sie fielen auf die Knie und brachen erneut in Tränen aus. An jedem Abend tat Gott ein Wunder in ihrem Herzen. Ein Wunder, das sie für immer veränderte. Also Robert Morris hat sich nicht manipulieren lassen von der Situation. Er hätte ja das Geld nehmen können, aber er hatte ein feines Gespür für das Reden Gottes. Und er wusste, es geht um die Bereitschaft dieses Ehepaares. Es ging um die Herzenshaltung. Es ging nicht um das Geld. Und diese reine Herzenshaltung beim Geben aus Liebe zu Gott, das ist der fünfte Schritt. Unsere Motivation zum Geben sollen gar nicht irgendwelche Bedürfnisse sein, sondern die Motivation ist die Liebe zu Gott. Ich gebe, weil ich Gott liebe. Gott selbst macht uns dann auf Bedürfnisse aufmerksam. Und er zeigt uns dann, wo wir das Geld einsetzen können. Aber die Motivation ist Liebe zu ihm. Und es gibt eine Frau in der Bibel, in Johannes 12, die hat aus Liebe zu Jesus ihr ganzes Vermögen gegeben. Und diese Geschichte berührt Menschen beim Lesen bis heute. Weil da wird diese Großzügigkeit, die Dankbarkeit und da wird diese tiefe Liebe deutlich, die diese Frau zu Jesus hat. Und von außen betrachtet ist es totale Verschwendung. Zumindest sieht das Judas so. Und der sagt, das Geld hätte man auch den Armen geben können. Aber Maria salbt Jesus mit diesem kostbaren Salböl. Und es duftet alles danach. Und es ist das größte Zeichen von Liebe, von Respekt, von Hingabe, als sie alles, was sie hat, mit diesem Salböl ausgießt und damit das Haupt und die Füße von Jesus salbt. Das ist Geben aus Liebe. Das ist extravagant. Das ist unglaublich großzügig. Das ist verschwenderisch. Und das ist aus dem reinen Herzen raus. Liebe bewirkt so etwas. Und manchmal ist finanzielle Freiheit da, wo man plötzlich so großzügig, verschwenderisch ist. Wo man vielleicht was macht, was in den Augen von anderen extravagant ist. Und nüchtern betrachtet ist das nicht zu verstehen. Es ist ein Geheimnis, das muss man erlebt haben. Es gibt so Situationen, wo du aus Liebe zu Gott einfach was machst, wo andere den Kopf schütteln und denken, hä? Aber es setzt etwas frei. Und da liegt eine Schönheit drin und da liegt ein Segen drin. Und das, was Maria da getan hat für Jesus, war was ganz Besonderes. Der sechste Schritt und damit der letzte Schritt besteht aus einem Lebensstil der Großzügigkeit. Und Menschen, die so einen Lebensstil haben, sind mir ein Vorbild. Jetzt im März ist meine Oma gestorben und sie war für mich in dem Bereich ein Vorbild. Meine Großeltern, die hatten nach dem Krieg wenig Geld. Die waren echt arm und die mussten jeden Pfennig, damals waren es noch Pfennige, sparen. Und meine Oma hatte aber die Gabe des Gebens. Und das hat mich schon als Kind tief beeindruckt. Die hat jeden Wasserhahn ganz fest zugedreht. Die hat überall gespart, wo sie konnte. Und gleichzeitig uns Enkelkindern immer Geld zugesteckt. Und dadurch, dass wir gesehen haben, wie sparsam sie selbst ist, war uns dieses Geld noch mal viel wertvoller. Sie hat es sich vom Mund abgespart, um es uns zu geben. Das ist eine Haltung, vor der verbeuge ich mich. Und das ist ein Erbe, was sie hinterlassen hat. Als sie dann langsam dement geworden ist und nicht mehr zu Hause wohnen konnte, da hatte ich noch mal eine Begegnung mit ihr. Und sie ist dann ganz kurz aus dem Raum gegangen und dann kam sie wieder mit einem 50-Euro-Schein. Und den hat sie mir in die Hand gedrückt. Da habe ich zu meinem Onkel gesagt, das kann ich doch nicht annehmen. Und dann hat er gesagt, nimm es, das ist ein Vermächtnis. Der Segen, den meine Großmutter uns mitgegeben hat, der hat Auswirkungen auf unsere ganze Familie. Der Heimplatz für das Heim, in dem sie war, der war teuer. Und Heimplätze sind unglaublich teuer. Und ich habe das dann mitgekriegt, dass von meiner Mutter und ihren Geschwistern wurde das dann eben finanziert. Und wie die sich zusammengesetzt haben und dann das ausgemacht haben, da war überhaupt kein Jammern darüber, oh, ist das viel oder irgendwie, ich muss aber mehr wie als du, sondern es war völlig klar und es war völlig selbstverständlich, das zu tun. Und ich habe gemerkt, wie dieser Segen von meiner Großmutter auf ihre Kinder gegangen ist. Diese Freiheit in Bezug auf das Geld. Und es war gut. Es gibt bis heute keinen Streit wegen Geld unter den Geschwistern. Meine Oma hat ihr Leben lang großzügig gegeben. Und dieser Segen liegt auf der Familie. Und eigentlich ist es ein Vorbild für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Jesus hat alles auf sich genommen. Alle Entbehrungen, allen Schmerz, alle Schuld hat er genommen, um uns alles zu schenken. Das ist großzügige, das ist verschwenderische Liebe, die alles gibt, was sie hat. Und diese Liebe, die rührt an und die befreit auch von Abhängigkeit. Sie befreit zu einem Lebensstil der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist das Bewusstsein, dass von allem genug da ist, weil wir haben einen großzügigen Gott, der verschwenderisch liebt. Und er möchte uns überbitten und überverstehen beschenken. Er ist vertrauenswürdig. Unser himmlischer Vater sorgt für uns. Jetzt noch zum Schluss, das ist eine lange Predigt gewesen, zum Schluss noch eine letzte Geschichte. Vor einigen Jahren hatte ich wenig Geld. Ich habe nebenberuflich Theologie studiert und ich hatte echt weniger als 800 Euro. Es waren echt weniger als 800 Euro im Monat. Und dann war ein Gastprediger da, wo ich gewohnt habe damals. Und der hat über Geld gesprochen. Und ich hatte den Impuls, einer Familie, von der ich wusste, bei der ist es knapp, unter den Bartspiegel 200 Euro zu legen. Und 200 Euro waren viel Geld für mich in der Situation. Ja, viele, viele Jahre später in einer anderen Stadt, in einer anderen Situation, bin ich arbeitslos geworden und ich hätte mir eine neue Stelle suchen müssen, ziemlich dringend, um über die Runden zu kommen. Und dann lagen in meinem Briefkasten in einem anonymen Umschlag 200 Euro mit dem Hinweis, Gottes Segen für dich. So ist Gott, so ist Gott. Und ich möchte Lust darauf machen, diesem Gott zu begegnen. Ich möchte Mut dazu machen, sich auf eine Reise zu begeben, in eine neue finanzielle Freiheit, aber auch in eine neue Abhängigkeit von Gott, wo er Dinge tut, die man sich nicht erklären kann. Gott möchte einen neuen Segen freisetzen. Und wenn du sagst, diesen Segen, den möchte ich neu erleben, wenn du sagst, mich reizt das, ich habe da Lust drauf, in diesem Bereich Dinge zu erleben, dann bete ich dafür. Ich bete da gern für uns. Wenn du magst, kannst du dazu aufstehen. Vater, du bist ein Gott, der uns unglaublich lieb hat. Vater, und wir stehen vor dir und geben dir das, was wir haben. Unsere Liebe und auch das, was du uns anvertraut hast. Und wir bitten dich, komm du in unsere Finanzen hinein, dass wir eine neue Freiheit erleben. Dass wir erleben, wie du die Schleusen des Himmels öffnest, dass wir dieses Wunder der Vermehrung erleben aus Liebe, dass du uns auf eine neue Ebene führst, in der wir nur noch staunen können über deine Güte und über deine Größe und deine Versorgung. Und so legen wir dir auch die kommende Zeit hin, sprechen dir unser Vertrauen aus, dass wir keine Teelichtöfen bauen müssen, sondern dass du uns führst und leitest und versorgst. Amen.